und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem Lieblings-Harry Potter-Podcast Radio Ravenclaw. Mit mir, Mandy, und
mit mir, Robin.
Na, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ich bin ganz aufgeregt. Und du?
Ja, ich auch. Denn wir haben ein farbenfrohes Kapitel vor uns.
Ein farbenfrohes Kapitel, ja.
Wo viel passiert. Eine sehr signifikante Szene in den Filmen. Und zwar der Vielsafttrank. Wo haben wir denn das letzte Mal aufgehört?
Wir haben das letzte Mal mit dem Kapitel Der Duellierclub aufgehört. Und da standen sich Malfoy und Harry gegenüber und haben sich gegenseitig verzaubert oder sollten sich gegenseitig entwaffnen, ja. Laut Lockhart.
Laut einigen Fanfictions haben sie sich da auch verzaubert. Oh, verliebt. Malfoy. Ja. Ist das nicht mal eine Schlange in deiner Hose?
Oh Gott. jedenfalls hat
Malfoy... Ja, zeig mir deinen Paselmund.
Okay, also, sorry. Das können wir nicht sagen.
Doch, komm, nee. Mach weiter. Doch, komm.
Um Himmels Willen. Malfoy hat eine Schlange vor Harry gezaubert und Harry dachte, er würde ganz normal mit dieser Schlange sprechen, um Justin Finch Fletchley vor dem Angriff dieser Schlange zu bewahren. Aber er hat Parsel mit ihr gesprochen und die ganze Schule denkt, er habe die Schlange gegen den Hufflepuff-Schüler aufgehetzt. Und selbst Hermine und Ron sind verwundert, dass Harry ihnen nicht erzählt hat, dass er Parsel sprechen kann. Aber er wusste es selber nicht bis dato. Und wie es der Zufall möchte, denkt jetzt die ganze Schule, dass Harry der Erbe Slytherins ist und Justin Finch Fletchley das nächste Opfer ist. Und oh Wunder, Harry kommt in den Korridor und da liegen der fast kopflose Nick und Justin Finch Fletchley versteinert auf dem Boden. Jetzt denkt die Schule natürlich noch mehr, dass Harry der Erbe Slytherins ist und die Kammer des Schreckens geöffnet hat. Und dann ist selbst Professor McGonagall ein bisschen aufgeschmissen und sagt, Harry, ich weiß auch nicht mehr, was ich machen soll. Wirklich, also das ist so ein beschissenes Timing. Du kommst jetzt mal mit zu Dumbledore. Und dann gehen wir zu Professor Dumbledores Büro, das sich hinter einem atemberaubenden Wasserspeier versteckt. Mhm. Und da sind wir jetzt quasi, knüpfen wir direkt an mit dem neuen Kapitel.
Und dann würde ich mich das Kapitel mal zusammenfassen. Und zwar genau da, wo du gesagt hattest, McGonagall führt Harry ins Büro von Dumbledore. Harry geht alleine rein und wartet auf Dumbledore. Dort zieht er nochmal sicherheitshalber den Hut auf, der ihm nochmal bestätigt, so ja, du bist ein Gryffindor, aber du könntest auch was ganz Großartiges in Slytherin werden. Dann encountert Harry den Phönix Fawkes, der vor seinen Augen in Flammen aufgeht. Im Endeffekt kommt dann Dumbledore rein, sagt ihm, nee, kein Problem, meine Vögel zünden sich immer selbst an. Und will ihn eigentlich quasi nur eine Sache fragen, und zwar, ob Harry Dumbledore was sagen möchte, worauf er sagt, nein. Dann wird diese Szene abrupt beendet und es wird Harrys Leben in Hogwarts beschrieben und das über die Weihnachtsfeiertage nahezu alle Schüler, mit Ausnahme der Gang, hier Crab, Goyle, Malfoy und noch ein paar anderen, Hogwarts verlassen über die Weihnachtsfeiertage, was natürlich mit der Angst vor Harry und vor der Kammer des Schreckens zu tun hat. Dann passiert quasi die große Szene, es ist Weihnachten, Hermine im Weihnachtsfieber beschenkt sie erstmal reichlich mit verschiedenen Gedöns. Wir haben einen neuen Moms Weasley Pulli. Mhm. Und der Vielsafttrank ist fertig. Das heißt, jetzt ist es Zeit, da loszulegen. Knocken quasi Crab und Goyle aus mit einem mit Schlaftrank versehenen Schokomuffin und klauen denen die Haare. Gehen dann in den Gemeinschaftsraum der Slytherins, erfahren dort quasi, dass Draco nicht weiß, wie oder wer der Erbe Slytherins ist. Er selbst ist es nicht. Und wir erfahren, dass Lucius Malfoy zur Zeit der ersten Öffnung auch in der Schule war, ihm aber nichts dafür sagen will. Dann haben wir ganz zum Schluss noch die Szene, wo Hermine, die ganze Zeit nicht dabei war, sondern die zurückgeblieben ist in der Toilette der Molnen Myrte, Katzenhermine geworden ist. Und die Szene endet, oder das Kapitel endet quasi damit, dass die beiden Hermine möglichst unerkannt zum Krankenflügel gibt.
Und das war's, ein wildes Kapitel.
Genau, vieles ist passiert. Ich habe viele Details ausgelassen. Aber ja, wie fandst du denn das Kapitel so nach dem ersten Lesen?
Ja, oder ganz gut. Also ich bin, wir sind ja jetzt erstmal in Dumbledores Büro. Genau. Und der Hut bleibt bei seiner Theorie, dass Harry sowohl in Slytherin als auch in Gryffindor gut aufgehoben wäre. Mhm. Und glaubst du, dass wenn Harry nach Slytherin gegangen wäre, ne? Also wenn es, nehmen wir mal an, in einem alternativen Universum hätte er sich nicht mit Ron angefreundet im Zug, sondern mit Malfoy. Mhm. Und dann wäre er nach Slytherin gegangen. Glaubst du, Harry wäre böse geworden? Also böse in Anführungsstrichen.
Das kommt natürlich drauf an. Also es ist, Harry in Slytherin ist halt, also es ist, Ist halt die Frage, es passt irgendwie nicht so ganz zu seinem Charakter, aber auch nur, weil Harry quasi seinen Charakter sehr stark versucht, daran anzupassen. Also er sagt sich ja bewusst, Slytherin sind die Bösen, da möchte ich nicht hin.
Aber das wusste er ja da noch nicht.
Naja doch, als er zum ersten Mal hat ja schon quasi Ron
Naja, aber wenn das nicht passiert wäre.
Wenn das nicht passiert
wenn
wäre.
Wenn er zu Malfoy quasi einen Draht gehabt hätte.
Es kann sein, dass er da in Anführungszeichen böse geworden ist, aber halt vielleicht auch einfach nur opportunistisch. Es ist auf jeden Fall ein interessanter Fall, wobei es halt überhaupt nicht zu seinem Charakter passt. Weswegen ich eigentlich ein bisschen verwundert bin, dass der, also klar, ne, aus Dramagründen und so weiter, sagt der Hut das, aber eigentlich passt es überhaupt nicht zu Harrys Charakter.
Nee.
Weil er ist ja eigentlich der nächstenliebende Mensch überhaupt, der sich für niedere Geschöpfe wie Dobby dann später auch einsetzt und viele verschiedene Figuren zusammenbringt, die eigentlich nicht zusammengehören. Und dementsprechend, das ist ja eigentlich nun gar nicht Slytherin. Ich meine, original, das Passwort zum Gemeinschaftsraum ist Reinblüter. Was ich auch denke, what the fuck? Mhm. Was denken die Muggelstämmigen in Slytherin? Gibt's Muggelstämmige in Slytherin?
Wahrscheinlich nicht, ne?
Eigentlich nicht. Aber checkt das also, der Hut?
Weil, vermutlich.
Crazy. Auch das allein, dass das so eine Mechanik ist, die anscheinend noch niemandem aufgefallen ist, dass ein Slytherin
nur Reinblüter ist. Aber das ist dann halt einfach die Art von Slytherins, also da kann auch ja Dumbledore nichts dran ändern. Das ist dann halt einfach so die Maßstäbe von Slytherins. So wie auf jungen Schulen nur Jungs reinkommen, wie auf Mädchenschulen nur Mädchen angenommen werden, weißt du?
Ja.
Klar, es ist natürlich weit hergeholt, dass es halt Reinblüter sind, weil das ist nicht okay.
Ja.
Und es ist nicht zu vergleichen mit Jungen- und Mädchenschulen, aber so, es ist halt eine Prämisse, die ein Auswahlkriterium darstellt. Ob das
vor allen Dingen irgendwann als Schulleiter würde ich mir auch dann denken, okay, überraschend viele Slytherins werden nachher Todesser. Und alle Slytherins sind Reinblüter. Und Salazar Slytherin hatte so diesen Zauberer-Nazi-Vibe. Sollten wir vielleicht was an dieser Schule ändern und vielleicht irgendwie die Regeln anpassen? Weil es ist ja nicht so, als ob Hogwarts in Stein gemeißelt ist. Das wirkt jetzt hier natürlich so, weil hier ein großer Fokus auf die Ursprünge sind.
Aber vielleicht ist es auch so. Vielleicht kann man das nicht ändern.
Naja, aber dann ist ja die Zauberergemeinschaft darauf verdammt, quasi immer dieselben Fehler zu machen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß nicht.
Also es ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Aber zeigt auch schon wieder, dass halt die Welt hinter den Geschichten nicht so ausgefleischt ist, wie wir es gerne hätten, als vollblütige Harry Potter-Fans, die sich fragen, was haben sie sich dabei gedacht?
Manchmal, zumindest in den ersten Büchern auch.
Zumindest in den ersten Büchern, ja, das stimmt. Ja, dann sehen wir Fawkes, den Phönix, und wir haben nebenbei noch ein anderes Buch, oder wir lesen das gerade so ein bisschen durch, und zwar Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Anders wie der Film handelt es sich dabei nicht um eine Geschichte, sondern tatsächlich um ein quasi Wikipedia, wo kurz darauf eingegangen
Lexikon,
wird.
Ja.
Ein Lexikon.
Woran merkt man, dass man Millennial ist, dass man Wikipedia anstatt Lexikon
ja,
sagt?
Ja, das stimmt.
Aber es wurde quasi von Joanne K. Rowling geschrieben, aber im Namen von Newt Scamander. Also es ist quasi original das Schulbuch, was auch Harry, Hermine und Ron hatten.
Genau.
Und es hat auch kleine Notizen von Ron hier drin stehen.
Genau.
Aber hier sind die einzelnen Wesen quasi aufgelistet und sie haben alle eine Zauberministeriumsklassifizierung, das heißt eine Klassifizierung von 1 bis 5, die darstellt, wie gefährlich das beschriebene Wesen ist.
Genau, ich glaube, ab Zauberministerium Klassifizierung Klasse 3 ist quasi möglich, die zu dressieren. 4 ist, sollte man meiden, 5 ist Flucht bei Blick quasi.
Flucht bei Blick.
Also.
Okay. Und zum Phönix haben wir hier stehen, der eine Zauberministeriumsklassifizierung von 4 hat. Der Phönix erhält die Klassifizierung 4 nicht, weil er aggressiv ist, sondern weil er bislang nur sehr wenigen Zauberern gelungen ist, ihn als Haustier abzurichten. Also nicht so wie bei Dumbledore. Der Phönix ist ein herrlicher scharlachroter Vogel von der Größe eines Schwans mit goldenem Schwanz, Schnabel und Klauen. Er nistet auf Bergspitzen und kommt in Ägypten, Indien, China und China vor. Der Phönix erreicht ein immenses Alter, da er sich immer wieder neu erschaffen kann. Wenn sein Körper zu versagen beginnt, geht er in Flammen auf und er steht dann von neuem als Küken aus der Asche. Der Phönix ist ein sanftes Geschöpf, das unseres Wissens nach noch nie getötet hat und sich nur von Kräutern ernährt. Wie der Dirrycrawl, siehe dort, kann er nach Gusto verschwinden und wieder auftauchen. Der Gesang des Phönix ist magisch. Er soll angeblich den Mut derer mit lautem Herzen stärken und die Herzen der Unlauteren mit Angst schlagen. Phönixtränen wohnt eine mächtige Heilwirkung inne.
Genau, das ergänzt quasi dann nur das, was wir hier über Phönixe quasi lernen. Was mich überrascht, dass in diesem Kapitel von Fantastische Tierwesen gesagt wird, dass er schön ist wie ein Schwan oder dass er ein Schwan ähnlich ist. Hier er als Truthahn beschrieben wird, dessen Kükenkopf genauso hässlich ist wie der alte.
Also, naja, ich glaube halt, weil wir treffen Fawkes ja zu dem Zeitpunkt, dass er verbrennt. Und ja. Dumbledore sagt ja auch später selber, dass es das schade ist, dass er
auf jeden Fall ist er auch ein wichtiger Charakter. Ich weiß nicht, wie vor Augen du gerade den letzten Fantastische Tierwesen-Film hast.
Hoffentlich nicht gut vor Augen.
Weil dort haben wir ja quasi eine Szenerie am Ende des Films, wo, glaube ich, wie ist das denn jetzt? Es ist ein dritter Dumbledore irgendwo drin. Weil wir sehen ja Dumbledores Bruder später ja. in den Büchern. Mhm. Jetzt gibt's noch
Aberforth.
Aberforth, genau. Und jetzt gibt es ja noch einen dritten Bruder. Mhm. Und von ihm stammt, glaube ich, Fawkes ab. Weil das quasi die Origin-Story ist, wie Dumbledore zu Fawkes gekommen ist. Soll in den Filmen erklärt werden, jetzt in den nächsten Fantastische Tierwesen.
Also ich glaube, da sollten wir drauf eingehen, wenn wir bei den Filmen sind, weil ich habe keine Ahnung.
Okay. Ich fand es halt nur interessant, weil zumindest diese Berggeschichte passt auf jeden Fall, weil sie ja, glaube ich, irgendwo in der Schweiz sind. Und irgendwo quasi in schneeverwegenen Bergen. Und dementsprechend fand ich halt einfach interessant, dass sie jetzt anfangen, Fawkes eine Background-Geschichte zu geben, wobei gereicht hätte, wie wir aus dem einen Buch gelesen haben, okay, wenigen Zauberern ist es quasi gelungen, ihn zu dressieren. Dumbledore ist special, weil er konnte ihn dressieren. Aber wir haben quasi den Encounter mit Dumbledore, der noch kurz unterbrochen wird von Hagrid, der reingestürmt kommt und sagt so, nee, Harry hätte das nie machen können, ich habe ihn noch gesehen. Und Dumbledore kommt, Hagrid, beruhig dich, ich glaube das nicht mehr. Was auch Harry in Stein vom Herzen nimmt, denn er glaubt natürlich, dass Dumbledore ihn jetzt von der Schule verweisen wird.
Ja, aber ich bin ein bisschen, weil er sagt ja, er fragt Harry, ob er ihm irgendwas sagen möchte und er spielt offensichtlich auf die Stimme an. Mhm. Also weiß Dumbledore, dass Harry eine Stimme hört? Vielleicht weiß er dann auch von dem Basilisken.
Ja.
Weiß er dann auch, wo die Kammer des Schreckens ist? Also das ist so. Wie viel weiß Dumbledore denn dann tatsächlich? Weil er spielt ja generell auf was an. Vielleicht spielt er auch nur darauf an, dass Harry irgendwas weiß. Mhm. Aber es hört sich schon sehr danach an, so willst du mir irgendwas sagen? Und dann, weil Harry hat ja auch schon bei der letzten Versteinerung überlegt, Dumbledore von der Stimme zu erzählen, hat sich dann dagegen entschieden. Aber er wird ja auch wissen, dass Harry jetzt Parsel spricht. Und ich glaube, dass Dumbledore dann schon die Theorie entwickelt, dass Harry ein Horcrux ist. Weil warum sollte Harry sonst Parsel sprechen können?
Es ist auf jeden Fall, ja, es ist halt interessant. Wo hatten wir denn, wir hatten noch letzte Folge erst, hast du auch schon mal so einen Hinweis gegeben, dass Harry eventuell ein Horcrux sein könnte. Oder dass Dumbledore das vermutet. Also jetzt, es ist auf jeden Fall so, dass sich wahrscheinlich die Tatsachen ein bisschen verhärten. Mhm. Aber ich würde tatsächlich Dumbledore zumindest jetzt zu diesem Zeitpunkt jetzt noch nicht so viel Wissen aneignen, dass er schon weiß von der Kammer des Schreckens, also die Kammer des Schreckens, wo sie ist und was für eine Gefahr darin lauert. Ich glaube tatsächlich, man kann das auch ganz gut erklären, indem Dumbledore einfach versucht oder gemerkt hat, dass Harry nicht die Wahrheit sagt. Und das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die ich ihm zutrauen würde. Nicht, dass er so weit denkt, dass er einfach nur seine Theorie bestätigt haben will, aber er spürt, dass Harry irgendwo im Zentrum davon steht, versucht quasi Hinweise zu bekommen, die ihm beim Lösen des Falls irgendwo helfen.
Ja, und ich meine, der Basilisk ist ja auch nicht die einzige schlangenartige, das einzigartige Schlangenböse. Es gibt ja sicherlich mehrere Wesen, die Parsel sprechen oder für die es nötig ist, Parsel zu sprechen.
Ja.
Aber ich glaube, dass er jetzt schon quasi auf den Trichter kommt, weil Harry kann nur Parsel sprechen, weil er der Horcrux ist, weil ein Teil von Lord Voldemorts Seele in ihm ist. Und das wird ja auch Dumbledore bewusst sein, weil er weiß, woher sollte Harry sonst Parsel sprechen können.
Ja. Ja, es ist halt schwierig mit den Horcrux-Sachen. Klar, sie sind quasi Canon und zu dem Zeitpunkt müsste Dumbledore schon wissen, dass es die Horcruxe gibt. Aber
ich rede jetzt nicht davon, dass J.K. Rowling das schon geplant hat. Ich rede nur von in der Story, dass Dumbledore das theoretisch schon so langsam, dass da irgendwas ist, aber was nicht zu Harry gehört.
Ich glaube halt, dass er auf jeden Fall eine Verbindung mutmaßt zwischen Voldemort und Harry aufgrund der Narbe. Kann man auch sagen, es ist halt der Horcrux, das kommt ja quasi auf selbe hinaus, also es stimmt schon. Ich finde es halt interessant, dass er hier sagt, so, eigentlich möchte ich dich nur fragen, ob du mir was zu erzählen hast. Also was merkwürdig ist. Also klar, es spricht ein bisschen darauf an, dass Harry ein eigenbestimmter Mensch ist und dass Dumbledore ihn zu nirgendwo eigentlich zwingen möchte. Und ist halt auch so ein bisschen Vertrauensbeweis jetzt für Dumbledore. Weil hätte er ihm jetzt irgendwas gesagt vom Vielsafttrank, von seiner Überlegung, dass Malfoy eventuell der Erbe Slytherins sein sollte. Ich finde es überraschend, dass halt Harry hier nicht ihm irgendwas sagt. Nicht mal irgendwie sagt so, hey, wir haben so eine Vermutung oder so. Weil, ja, auf der anderen Seite kennt er Dumbledore jetzt auch noch nicht so krass, ne?
Ja, aber er sollte sich zumindest irgendwem anvertrauen. Also eigentlich schon, ja. Außer Harry, außer Hermine und Ron. Weil irgendjemand, der halt auch was tun kann. Ich meine, wenn er sich auch schon letztes Mal bei der Versteinerung an Dumbledore anvertraut oder McGonagall anvertraut hätte, wären halt so viele Sachen nicht passiert.
Eben.
Aber er ist da, glaube ich, einfach so ein bisschen eigen. Und ich meine, er hat ja auch schlechte Erfahrungen mit den Dursleys und so, dass er halt sehr eigenbrötlerisch auch brötlerisch aufgezogen wurde oder erzogen wurde.
Ja.
Und da einfach, glaube ich, auch Vertrauensprobleme hat und sich nicht gerne vor allen Dingen halt Erwachsenen anvertraut.
Ja, ich habe lustigerweise beim Lesen gedacht, nachdem Harry quasi sagt, nein, sagte Harry, es gibt nichts, Professor, und dann Punkt, 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 Ende, dachte ich erst, es wäre jetzt ein Flashback von wegen, was danach kommt, von wegen der Doppelangriff auf Justin und dem fast kopflosen Nick hatte, angespannte, dass es halt so ein Flashback ist, wie sein Leben sich jetzt seit dem Angriff vertan hat. Aber das ist ja original danach passiert. Deswegen, ich fand es halt überraschend, wie schnell diese Szene einfach endet, so mittendrin. Also ich habe irgendwie erwartet, dass Dumbledore eine Nachfrage stellt, von wegen, bist du sicher? Oder ich habe beobachtet, weißt du? Aber er scheint hier wirklich sehr zurückhaltend zu sein und einfach sagen, okay, wenn du mir nichts zu sagen hast, dann hast du mir nichts zu sagen und ich vertraue dir da. Was natürlich dann problematisch ist, wenn er schon, also wir wissen nicht, wie weit seine Vermutungen gehen, aber wenn er wirklich weiß oder wenn er wirklich vermutet, dass Harry irgendwie einen Hinweis hätte zur Kammer des Schreckens, die einen Großteil seiner Schule halt bedroht und mehrere Kinder schon angegriffen hat, wäre es ja schon sinnvoll gewesen, von Dumbledore mal eine Rückfrage zu halten, so von wegen, bist du sicher?
Ich glaube, Dumbledore ist sehr lässt den Leuten sehr viel Freiraum, vielleicht auch zu viel Freiraum. Und er hält ja auch schon, oder er lässt Harry zu schnell erwachsen werden und gibt Harry zu viel Sachen, um die er sich selber kümmern muss und zu viel Verantwortung für sein Alter, meiner Meinung nach.
Das stimmt. Der Leser oder derjenige, die das zum ersten Mal jetzt liest, die weiß ja auch nicht, wer der Erbe Slytherins ist. Und der genauso wie die Gang so ein bisschen am Vermuten, okay, Malfoy. Was mir aufgefallen ist, ist ein sehr großer Punkt oder eine Person, die immer wieder auftaucht in der Kapitel, immer so neben als auch jemand, der das missbilligt, was sie macht, ist halt Percy. Mhm. Glaubst du, es ist hier schon bewusst irgendwo so eine, ja, wie soll ich sagen, dass Percy quasi zum Bösewicht gemacht wird, wird hier ganz bewusst angespielt, dass halt der Leser oder die Leserin halt da auch ein bisschen aus der Bahn geworfen wird?
Ich glaube nicht, dass, wenn man das als erstes liest, man Percy vermutet, weil ich finde, dadurch, dass er bei den, er ist ja immer noch ein Weasley und ich glaube, keiner von den Weasleys kann wirklich böse sein.
Hm.
Percy ist halt einfach karrieregeil und er ist halt opportunistisch. Also er ist halt noch der Erste, der da seine Macht rausziehen will und seinen Karriereaufstieg sieht man ja auch später dann, wenn er im Zauberministerium arbeitet. Aber ich glaube nicht, dass man ihn vermutet, weil die Weasleys halt so pure sind und so rein von ihrer Art. Ja, glaube ich, finde ich es schwierig, da jemanden. Aber ich meine, deswegen ist der Twist mit Ginny am Ende ja auch so, hä? Wow.
Ja.
Also so komplett absurd.
Ja, weil er taucht halt immer wieder bei so Punkten auf, wo ich denke, okay, da würde ich ihn nicht vermuten. Also später, wenn die Gang sich in die Slytherins verwandelt hat, beziehungsweise Harry und Ron sich in Crab und Goyle verwandelt haben, ist er unten in den Kerkern und sucht nach irgendwas oder fällt sich da einfach auf und wir bekommen keine Auflösung, was er da sucht.
Wobei
Draco vermutet ja, dass er quasi selbst versucht, den Fall zu lösen.
Ja, das kann halt gut sein, weil er halt noch weiter als Vertrauensschüler aufsteigen will.
Hm.
Und das wäre halt ein Attribut, was ich Percy zuschreiben würde, weil er halt einfach in der Karriereleiter immer weiter hoch möchte.
Hm.
Und von Vertrauensschüler zu jemandem, der den Fall zur Kammer des Schreckens löst, ist halt auch nochmal ein Sprung.
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn es halt Lehrer der eigenen Schule nicht geschafft haben.
Ja.
Finde ich es aber auch ambitioniert, dass er sich das vielleicht zutraut.
Ja, er ist definitiv hält er zu viel von sich.
Ja.
Also auch von seinem Können. Aber wir sind ja dann jetzt, genau, die nächsten Szenen oder der Rest des Kapitels finde ich sehr filmgetreu. Mhm. Also quasi sind wir im Mädchenklo und die drei trinken den Vielsafttrank mit den jeweiligen Haaren von denen, in die sich verwandeln wollen. Mhm. Es ist ganz eklig und furchtbar und tut weh. Und Hermine wird nicht zu dem, was sie wollte.
Ja.
Und sagt dann, wir wissen aber noch nicht, zu was sie wurde, und schickt dann die Jungs erstmal los und den Fall quasi ohne sie zu lösen.
Mhm.
Und was ich ganz witzig finde, ist, dass Crabbe und Goyle, in Klammern Harry und Ron, dann jemanden fragen, hey, wir wissen nicht mehr, wo wir unseren, wo unser Gemeinschaftsraum ist, kannst du uns sagen, wo der ist? Und derjenige oder diejenige, die gefragt wird, sagt so, da unten lang? Seid ihr dumm? Aber es ist nicht so absurd, weil es Crabbe und Goyle sind, dass man es komisch findet.
Das auf jeden Fall. Vor allem, ich glaube, das war eine Ravenclaw sogar. Ja. Die sah so, hört mal auf mich anzulabern. Keine Ahnung, ihr seid hier immer die ganze Zeit unten. Was redet mich an? So. Fand ich auch sehr witzig, auf jeden Fall.
Ja. Und sie kommen dann ja zu Malfoy und fragen ihn dann auch so ein bisschen aus, der auch sehr schnell stutzig wird, das Verhalten von den beiden angeht.
Also sie fragen ja original gar nicht, er erzählt einfach nur, was ihm gerade durch den Kopf geht, was schon wieder zeigt, wie, ja, mir fällt nichts anderes an, aber wie eindimensional böse Malfoy in diesem Buch ist, weil er ja dann auch nur sagt, so von wegen, ja, dieser Albus Slytherins, wenn ich doch nur wüsste, wer es ist, ich würde ihm helfen, aber mein Vater möchte mir nichts erzählen. Und Harry und Ron in Form von Crabbe und Goyle stehen einfach so, aha, ja, und was ist dann passiert? So, und schreiben eigentlich nur mit, oder schreiben natürlich nicht, aber merken sich halt das, was sie sagen, oder was er sagt. Und das finde ich halt irgendwie interessant. Vor allen Dingen, wir haben noch tatsächlich eine Konsequenz von Harry und Rons Taten. Beobachten wir hier quasi, wo Lucius Malfoy ihm ja einen Zeitungsartikel schickt, wo Mr. Weasley quasi 50 Galileon Strafe zahlen muss für den Wagen, mit dem die beiden entflohen sind. Was krass ist, denn wir wissen ja, dass die gesamten Ersparnisse von den Weasleys sich auf eine Galeone minimiert, weil die ja gemeinsam in den Ding waren. Und da habe ich schon so einen kleinen Gut-Punch irgendwie beim Lesen gehabt, dachte so, die armen Weasleys.
Das ist ja auch schon das, was mich die ganze Zeit seit dem ersten Buch triggert. Und zwar, dass Harry einen Shitton an Gold hat. Und dann ist da diese Familie mit 30 Kindern, die Harry aufnehmen als zusätzliches Kind, die wirklich nicht viel Geld haben und für Harry das Zuhause sind. Und er kommt nicht mal auf die Idee zu sagen, bedient euch daran, weil ihr nehmt mich auf. So, ich.
Gesundheit. Vor allem, weil er ja auch hier dran schuld ist. Quasi.
Ja, genau, weil es seine Schuld ist. Er könnte halt einfach sagen, hey, nehmt euch irgendwie 100 Galeonen und dann hat sich die Sache erledigt. Aber Harry,
I don't like Harry. Ja, gut, er ist halt auch immer noch 12, ne? Also es ist halt auch noch so ein Ding, ich glaube, er weiß halt nicht ganz, wie er damit umgehen möchte.
Ja.
Aber du hast schon recht, es gibt auf jeden Fall was was er da tun könnte. Gerade in diesem Fall, wo es halt wirklich seine Aktion direkt war, dass die Weasleys halt, so blöd dastehen. Ich finde es interessant, dass Lucius Malfoy in dem Zeitungsartikel ja noch gesagt hat, dass Mr. Weasley zurücktreten soll.
Mhm.
Was krass ist, weil das ist ja wirklich das Einzige, was sie haben. Molly geht ja nicht arbeiten. Und ich meine, ich denke mal schon, dass der bei seinem Zaubereiministeriumsjob gut verdient oder so verdient, dass sie über die Runden kommen, zumindest mit ihren 30 Kindern. Und es ist halt, ist halt schon ein dick Move, auch von Malfoys Seite.
Ja gut, dass er nicht der netteste Mensch auf der Welt ist, ist ja nichts Neues.
Genau. Außerdem, ja, wie gesagt, wir wissen, dass Malfoy keine Ahnung hat, wer der Erbe Slytherins ist. Aber wir wissen natürlich, oder Lucius Malfoy, also zumindest aus den Erzählungen von Draco, kommt halt vorbei, dass er Bescheid weiß, wer dahinter stecken könnte. Und wir wissen natürlich auch später, er hat ja das Buch Ginny gegeben.
Ja, das heißt, aber glaubst du, glaubst du, er würde ihm auch vom Hagrid erzählen? Oder genau, weil eigentlich würde es ihm ja in die Karten spielen, Hagrid auch schlecht zu machen. Oder meinst du, er weiß das gar nicht?
Draco jetzt?
Malfoy, Draco, also Lucius Draco. Weil er könnte ihm ja sagen, hey, Hagrid hat diese Spinne gehabt damals und ist von der Schule geflogen, die sich ja später als Aragog rausstellt. Und das würde ja irgendwie Draco auch noch mal in die Karten spielen, um dann noch Feuer zu schüren, weißt du?
Aber ich glaube halt, Lucius will wirklich Draco so weit wie möglich davon raushalten, wie es geht. Aus Rufgründen, damit es jetzt nicht heißt, also weil wenn Draco der Erbe Slytherins gewesen wäre, wäre es halt auch irgendwo, also wenn das auch rauskommt, ein krasser Verlust für, also von Ansehen für die Malfoys, ne? Weil er dann quasi als Massenmörder da steht und dann wahrscheinlich auch verurteilt würde. Und das ist natürlich dann was, was Lucius nicht möchte. Er möchte immer noch, dass in Hogwarts gewisse Änderungen drin sind, wie zum Beispiel, dass er halt Hagrid nicht mag. Das kommt ja dann auch, ich glaube, im dritten Teil, wo er sich ja auch maßgeblich an das Köpfen von Seidenschnabel quasi ranwagt. Und ich glaube dementsprechend, dass er das weiß, dass er auch alles weiß, überrascht mich nicht, weil er hat ja auch schon vorher dieses Tagebuch von Tom Riddle gehabt und hat da wahrscheinlich auch mit ihm kommuniziert oder so, weil er dann von dem Horcruxen auch weiß und weiß, dass das ein Horcrux ist, um Voldemort quasi wieder erstarken zu lassen. Außerdem lernen wir auch, dass von Draco, der das halt Crabbe und Goyle erzählt, dass Lucius noch schwarze, gefährliche Artefakte im Haus versteckt hat, im Salon eine Geheimkammer ist. Woraufhin Ron, nachdem sie fertig sind, quasi sagt, okay, ich schreibe sofort meinem Vater, dass er im Salon der Malfoys quasi nachguckt. Und glaubst du zum einen, Mr. Weasley würde das durchziehen? Und was glaubst du, würde er da finden?
Ich glaube, das ist gar nicht Mr. Weasleys Abteilung. Also, weil er ist ja nicht für dunkle Artefakte zuständig, sondern für Muggelgeschehnisse. Aber ich glaube, Ron gibt ihm halt so einen Hint, dass er das weiterleiten soll im Ministerium. Also ich glaube, es tangiert ihn gar nicht so krass.
Ja.
Aber wie dumm auch einfach von Malfoy, das so rumzuposaunen. Da ist halt nochmal dieses, er ist halt 12 und dumm.
Ja, auf jeden Fall. Und er prahlt halt einfach vor seiner Gefolgschaft, die er es wahrscheinlich immer gemacht hat.
Das stimmt.
Recht convenient, dass es halt so, dass er quasi wirklich einfach alles erzählt, ohne gefragt zu werden. Aber ich meine, im Endeffekt,
Es passt aber auch irgendwie zum Charakter, ne?
Dass er genau, halt es passt zum Charakter. Und es hätte jetzt auch das Kapitel nicht erweitert, wenn sie jetzt noch vorher fragen müssten oder sich drumherum. Es wäre vielleicht ein bisschen spannender gewesen. Aber im Großen und Ganzen wissen wir jetzt, was wir wissen müssen. Und zwar, dass Draco nicht der Erbe Slytherins ist.
Und aber auch geil, dass du, also die drei haben jetzt so 2 Monate lang dieses Gebräu gebraut und haben Snape beklaut und XY. Letztendlich hat sie nichts gebracht, weil sie sind von dem Informationsstand nicht wirklich weiter und wissen, wer der Erbe Slytherins ist. Und jetzt kommen wir halt wieder zurück ins Mädchenklo, wo Harry und Ron Hermine davon berichten wollen und sehen, dass genau wie im Film Hermine leider kein Haar gefunden hat auf ihrem Umhang, das einem Menschen gehört, sondern nämlich einer Katze.
Ja.
Und deswegen hat sie einen Katzenkopf.
Fandst du es im Film auch so scary?
Ja, es sieht schon gruselig aus. Aber ich fand es eigentlich auch ganz gut gemacht. Also,
für die damalige Technik, meinst du? Ja, also ich weiß noch, dass ich im Kino weggeguckt habe, weil ich so...
Ach, echt?
Ja, ich hatte sehr Angst.
Ich fand zum Beispiel im Film die Szene mit dem Basilisken, wo der so umfällt, am Ende fand ich ganz schlimm.
Krass.
Ich finde ja auch, der zweite ist immer noch der gruseligste Teil.
Verrückt. Ich habe den lange nicht mehr gesehen, aber wir werden dann auf jeden Fall, wenn wir das Buch durchhaben, ja nochmal einen Audiokommentar dazu machen.
Ja.
Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wo dann viele Punkte quasi wieder anknüpfen. Weil wie gesagt, diese Katzen-Hermine-Geschichte, die fand ich schon ein bisschen weird. Vor allen Dingen, was ich mich gefragt habe, es gibt ganz klare Regeln, oder Hermine sagt ja dann auch im Kapitel, es ist verboten, sich so zu Tieren zu machen.
Mhm.
Und das hat jetzt Konsequenzen.
Warum eigentlich?
Wahrscheinlich, weil es einfach anatomisch ein Unterschied ist.
Aber nur mit dem Vielsafttrank oder generell? Nur mit dem Vielsafttrank?
Ich glaube, nur mit dem Vielsafttrank, weil er halt nicht dafür gedacht ist, quasi deine Anatomie so zu verändern, dass du auf einmal auf 4 Beinen läufst und schnurrst.
Verstehe.
Und ich glaube, dann passieren halt diese Nebeneffekte, wie jetzt Hermine da passiert ist. Was mich aber dann auch zu dem Punkt bringt, was passiert denn, wenn jetzt Harry und Ron zum Beispiel ein Haar von einem Mädchen nehmen? Geht das auch schief oder funktioniert das?
Ich denke, das würde funktionieren, weil es anatomisch trotzdem Mensch ist.
Ja. Also es ist da sehr, also ich finde es sehr spannend, sich das zu überlegen. Auf der anderen Seite kommt man auch, glaube ich, relativ schnell in weirde Gefilde. Weil zum Beispiel, wenn sie ein Haar von Hagrid nehmen. Hagrid ist Halbriese. Ist es aber anatomisch immer noch ein Mensch. Also würde das funktionieren? Würden sie sich dann zu Hagrid verwandeln können? Oder wäre das wieder so ein komischer...
Ist ein Halbriese anatomisch noch ein Mensch?
Naja, also er sieht ja aus wie ein Mensch, ist nur ein großer Mensch.
Aber er ist wahrscheinlich genetisch anders als ein Mensch, weil sonst wäre er ja kein Halbriese.
Und vor allen Dingen, ich denke mir dann, derjenige, der den Vielsafttrank entwickelt hat, hat er diese ganzen Möglichkeiten vielleicht auch getestet.
Vielleicht, oder er ist halt einfach dumm auf die Idee gekommen, das zu machen und hat sich nicht weiter darüber hat nicht weiter darüber nachgedacht.
Das kann auch sein, ja. Aber ich denke dann auch immer, auch diese Beschreibungen, wie der Vielsafttrank aussieht, wie er schmeckt, was mit den Leuten passiert. Es ist sehr forceful und eklig. Also auch die Idee, also wir kennen das ja alle, dass wenn wir ein Haar im Essen haben, dass es das Ekligste ist, was man im Essen antun kann. Mhm. Und dann zu sehen, dass du Schlammbrühe hast, was in der Suppe nicht unähnlich ist, und dann streust du noch Haare obendrauf und weißt du,
ja, es ist schon echt eklig.
Sau eklig, wirklich richtig eklig.
Ja, das ist das Ende von dem Kapitel, um jetzt nochmal so ein kleines Fazit daraus zu ziehen. Wir wissen, dass Draco nicht der Erbe von Slytherin ist und dass Familie Malfoy vermutlich schon mehr weiß, aber Draco nicht.
Ja.
Wir wissen, dass Dumbledore vermutlich mehr weiß oder weiß, dass Harry irgendwas weiß, aber da halt nicht weiter drauf eingeht, beziehungsweise Harry nicht weiter nachfragt.
Mhm.
Und jetzt sind wir halt so ein bisschen auf der, wieder bei Null, oder?
Ja.
Also
ja.
Es ist so ein...
Es ist ein herber Rückschlag.
Ja, genau. Also ja. Wir haben lange darauf gewartet, dass der Vielsafttrank fertig ist, mehrere Monate, und letztendlich hat es nichts gebracht.
Genau, und vor allem das nächste Kapitel heißt ja auch, glaube ich, der sehr geheime Taschenkalender. Und da wissen wir wahrscheinlich schon, wo es hinausläuft. Das heißt, sie werden dieses Buch irgendwie finden. Kannst du dich noch daran erinnern, wie jetzt der Übergang ist zu, sie vermuten Malfoy hinter dem ganzen Kram, bis sie dann diesen Kalender finden? Weil das ist halt noch so ein Punkt, wo ich gerade denke, okay, ich weiß, was in dem Kapitel, glaube ich, passieren wird. Diese ganze Flashback-Geschichte wahrscheinlich.
Ja.
Aber wie sie jetzt...
Kriegt er nicht das Buch durch die maulende Myrte?
Ach so.
Weil Ginny es ja sein, versucht hat, im Mädchenklo runterzuspülen.
Ja.
Und dann, aber ich weiß auch nicht mehr genau wie. Aber wir werden es sehen.
Wir werden es auf jeden Fall sehen. Wenn ihr quasi euch vorbereiten wollt für die fürs nächste Kapitel, dann lest doch schon mal das Kapitel, der sehr geheime Taschenkalender.
Ja.
Schon mal vor, macht euch ein paar Gedanken, kommentiert gerne darunter, was ihr zu unseren Theorien
Gebt uns eure Theorien. Ich liebe das. Ich liebe es, eure Theorien zu lesen und vor allen Dingen noch mehr Wissen zu bekommen.
Genau, noch mehr Aspekte und das kann man da schon lesen. Das ist immer sehr spannend, wenn dann wir quasi 20 Jahre alte Bücher noch mal so lesen, als ob wir sie zum ersten Mal lesen.
Ja.
Dementsprechend schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr das letzte Kapitel oder das neue Kapitel jetzt gelesen habt. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Wir hören uns nächste Woche
wieder. Haut rein. Ciao.
Tschüss.